Ja, kaum hat die Predigtreihe über den Heiligen Geist angefangen, wird sie schon wieder von mir unterbrochen. Wird sie wirklich unterbrochen? Ja und nein. Ja, was das Thema anbelangt, wir haben ein anderes Thema, die Waffenrüstung Gottes. Und nein, wenn der Heilige Geist mir nicht beigestanden wäre bei der Vorbereitung, was ich alles sagen möchte, wenn er mir jetzt nicht beisteht beim Sprechen, und wenn er euch nicht beisteht beim Hören, dann ist eigentlich auf gut Deutsch gesagt alles für Katz. Also wir brauchen den Heiligen Geist, es geht auch heute wieder um den Geist, weil wir auch das ganze Thema geistig verstehen müssen. Und ich möchte diese Gelegenheit jetzt nutzen, um an meiner letzten Predigt anzuschließen, am Ende Juli. Damals war das Thema unser Gegner und seine Absichten. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern. Es ging vom Vers 11, 2. Korinther 2, Vers 11 aus, wo es da heißt, dass wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Und damals habe ich mir die Frage gestellt, ja, sind sie uns unbekannt oder bekannt? Und ich habe drei Absichten oder drei Taktiken einfach einmal herausgenommen. Er hat wahrscheinlich viel mehr Taktiken. Nur mal kurz zur Wiederholung. Also seine eine Absicht ist, uns zu ängstigen, uns Angst zu machen. Ich habe da die Bibelstelle vom brüllenden Löwen benutzt. Er geht herum wie ein brüllender Löwe. Er will uns Angst machen, er wird uns Furcht einflößen und er will auch, dass aus einem kleinen Sorgenhügel ein riesengroßer Sorgenberg wird, damit wir Jesus nicht mehr sehen. Und noch eine Absicht ist, er will uns verunsichern, er will uns versuchen. Das Beispiel von der alten Schlange im Paradies habe ich da hergenommen, bei der Eva. Wir Gott oder das, was Gott gesagt hat, in Zweifel zieht. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Er sät also Zweifel und schlussendlich sagt er sogar, Gott lügt. Gott hat nicht gesagt so und so. Er sagt, Gott lügt und das ist ja kein Wunder. Er ist ja selbst der Vater der Lüge. Und als drittes, eine Absicht ist, uns zu täuschen. Dort diente mir der Vers, wo sie ja sich verstellt als Engel des Lichts. Er versucht uns zu täuschen, er versucht uns in die Irre zu führen. Das sind so seine Absichten. Jetzt kann uns unser Gegner natürlich nicht mehr das Heil wegnehmen. Dessen müssen wir uns sicher sein. Aber er kann unseren Glauben schwächen. Oder unseren Glauben vielleicht momentan gerade zunichte zu machen, dass wir ihn über Bord werfen. Er kann den Glauben torpedieren. Ja, und so bringt er uns dann zum Fall. Er ängstigt uns, er verunsichert uns, er täuscht uns, er entmutigt uns, er frustriert uns und er sorgt dafür, dass wir dann unser Versagen uns immer ständig vor Augen halten. Und in diesem Punkt stehen wir eben in einem Konflikt. In einem Kampf mit diesem Widersacher Gottes. Denn unsere alte Natur, unser altes Fleisch, unser widerspenstiges Ich hat immer noch die Möglichkeiten, auf diese Einflüsterung des Widersachers zu hören und dann etwas zu tun, was so gar nicht in dem Willen Gottes entspricht. Ich möchte keine Angst machen vor dem Teufel. Das habe ich mir damals schon gedacht, im Juli. Darf man denn so überhaupt so offen immer wieder von dem Teufel sprechen? Ich denke schon, wir sollen keine Angst haben vor ihm. Aber wir sollen wachsam sein, dass er uns nicht im Glaubensleben stört. Dieser Konflikt zum Beispiel beschreibt Paulus im Galaterbrief so, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Einerseits nun lässt Gott solche Angriffe, solche Anfechtungen zu. Jakobus schreibt sogar, wir sollen Freude haben in diesen Anfechtungen. Warum? Weil wir wissen sollen, dass solche Anfechtungen Bewährung bringt. Bewährung in unserem Glauben. Also solche Anfechtungen, Angriffe dienen schlussendlich zur Prüfung unseres Glaubens, damit wir bewährt werden. Und andererseits lässt er uns aber auch nicht alleine. Er gibt uns Anweisungen, wie wir diesen Angriffen und diesen Anfechtungen und Bedrängnissen widerstehen können. Das Ziel ist schlussendlich, standhaft zu bleiben, standhaft zu werden, widerstehen zu können, Überwinder sein. Und darum heute die Waffenrüstung Gottes. Und bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass ich diese Predigt auch ganz besonders für mich selbst geschrieben habe. Weil ich doch gemerkt habe, dass ich sehr oft ohne diese Rüstung unterwegs bin. Also die Waffenrüstung Gottes, Epheser 6, 11 bis 17. Einmal der Text. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegen die listigen Kunstgriffe des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslösen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Paulus benutzt hier das Bild eines römischen Soldaten. Es ist sogar leicht möglich, dass so ein Soldat gerade vor seiner Tür gestanden ist und ihn bewacht hat, weil er schreibt den Epheserbrief aus der Gefangenschaft in Rom. Und wir kennen es, so eine Waffenrüstung, nur von Bildern her, wie so ein Soldat ausgeschaut hat. Aber die Leser damals, für die war das ganz normal. Die sahen bald täglich solche Soldaten irgendwo auf der Straße. Und er gibt uns hier eben diese, in der geistlichen Waffenrüstung gibt er ein Bild in der Waffenrüstung eines römischen Soldates. Also der geistliche Kampf, in dem wir stehen. Und diese geistliche Waffenrüstung, die ist eben so zu verstehen, geistlich. Nicht, dass wir wirklich ein Schwert haben müssen und dann herumfuchteln und jemanden verletzen. Nein, es ist geistlich zu verstehen. Ich möchte da schon mit dem Vers 10 beginnen, wo es heißt, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Unser richtiges Verhalten ist diesem Gegner gegenüber, die macht uns stark. Die macht uns sicher im Herrn, in Jesus Christus. Wir werden geschützt, wenn wir diese Waffenrüstung beherzigen, tragen und anwenden. Es hat einmal jemand geschrieben, Gottes beste Soldaten sind diejenigen, die sich ihrer eigenen Schwäche und ihrer Verwundbarkeit bewusst sind und sich dabei völlig auf ihn verlassen, also auf Gott verlassen. Gut, beginnen wir, ich lese noch einmal den Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Es wäre nun sehr fahrlässig, ja sogar strafbar für einen römischen Soldaten, wenn er seine Ausrüstung nicht ordnungsgemäß angezogen hätte. Wenn er zum Beispiel gedacht hätte, heute lasse ich den Brustpanzer weg, der drückt mich da immer so, den lasse ich heute weg. Oder er würde sagen, heute gehe ich barfuß, der Schuh drückt mich. Das wäre fahrlässig und strafbar sogar. Genauso ist es bei uns, wenn wir glauben, wir brauchen diese geistliche Waffenrüstung nicht. Und wir müssen sie nicht jeden Tag anziehen. Dann ist es nämlich kein Wunder, wenn wir in Bedrängnis kommen und unser Widersacher uns praktisch ein Hacksal stellt. Noch der zweite Hinweis, finde ich, ist sehr wichtig. Wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen. Es sind also nicht die Menschen herum, die uns angreifen, sondern wir müssen den sehen, der dahinter steckt. Der dahinter steckt und uns zum Fall bringt. Es sind eben diese geistigen Mächte der Bosheit. Es ist ein geistlicher Kampf. Der Konflikt mit Satan ist geistlicher Natur. Das müssen wir einfach so verstehen. Und keine wirkliche Waffe oder ein handfestes Schild oder was auch immer können wir gegen ihn einsetzen. Die Waffen sind geistig zu verstehen. Wir wissen nicht immer, welche listigen Kunstgriffe Satan nun verwendet. Trotzdem ist dieser Vers eindeutig, dass wir erfolgreich bestehen können, wenn wir Gottes Instruktion genau und gewissenhaft und treu befolgen. Egal eben, welche Strategie, welche Absichten er auch verfolgen mag. Weil nun dieser ein geistiger Kampf ist, müssen wir diese geistige Waffenrüstung ergreifen, damit wir widerstehen können, damit wir überhaupt standhaft bleiben können, damit wir überwinden können, wie es auch der Vers 13 sagt. Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Gut, kommen wir jetzt zu diesen einzelnen Teilen dieser Waffenrüstung. Es sind insgesamt 6 Teile, 6 Rüstungsteile. Der erste Teil, Renate hat es ja schon gesagt, Vers 14, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Der Gürtel war nun für einen Soldaten ein ganz wichtiger Rüstungsteil. Er hält alles zusammen, der Soldat verlor seinen Rock nicht, im Gürtel steckte das Schwert, der Essensbeutel oder sonst was konnte daran befestigt werden. Und außerdem hielt er den Brustpanzer im unteren Bereich am Leibe fest. Aber was heißt das jetzt für uns im geistlichen Sinne? Es heißt, dass wir bei der Wahrheit bleiben müssen. Wahr sein. Die Wahrheit sagen. Bei Jesus der Wahrheit bleiben. In Jesus bleiben. Jesus sagt selber, ich bin der Weg und die Wahrheit. Und das Leben und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Bei dieser Wahrheit müssen wir bleiben. Und diese Wahrheit müssen wir auch vertreten. Uns täuschen ist eine Absicht des Satans. Täuschen, weil er wird ja von vornherein als Vater der Lüge bezeichnet. Er lügt uns praktisch an. Das, was hier der Teufel, der Satan sagt, stimmt einfach nicht. Täuschung und Lüge steht ganz weit oben auf der Liste von Gott, also das, die Gott verurteilt. Also auch eine falsche Zunge. Das ist Gott ein Gräuel. Wir haben das schon mal gehört bei einer Predigt aus dem Jakobusbrief. Dort steht, die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib, steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Es ist also Satans Absicht, uns auseinanderzubringen, unser Leben in Brand zu stecken. Dann streiten Familien untereinander, die Männer streiten mit ihren Frauen und die Frauen mit ihren Männern, die Eltern mit ihren Kindern. Es kommt zu Nachbarstreiten. Wir haben Völkerstreiten, wir erleben es ja momentan ganz hautnah, was momentan in Israel abgeht und in der Ukraine auch. Das ist sein Ziel. Menschen durcheinander bringen, Menschen gegeneinander bringen, damit Menschen streiten. Und das fängt mit Worten an, das fängt mit der Zunge an, indem man Unwahrheiten verbreitet und lügt. Darum, wir sollen bei der Wahrheit bleiben. Jesus ist die Wahrheit. Und wir sollen uns mit Wahrheit rüsten für unsere eigene Heiligung und Erlösung. Wir sollen feststehen in Wahrheit. Das zweite Rüstungsteil ist auch schon erwähnt worden. Angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ein Brustpanzer war für einen Soldaten sehr wichtig. Er schützte vor allem das Herz, die Lunge, den Bauchraum, lebenswichtige Organe. Alles wurde geschützt und Schläge und Stöße an die Brust werden abgefedert und Verletzungen sind nicht tödlich. Aber was heißt das wiederum für uns im geistlichen Sinn? Es heißt, dass wir nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit bauen sollen. Auf unsere eigenen Werke Wert legen, sondern wir sollen wissen, dass nur die Gerechtigkeit Jesu vor Gott gültig ist. Jesus schenkt uns diese Gerechtigkeit und dadurch sind wir gerechtfertigt. Es ist ein Geschenk. Wir können es nicht in dem Sinn erwerben, dass wir etwas dafür tun müssen, sondern wir müssen demütig dieses Geschenk annehmen. Das ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Es gibt auch ein Lied, das heißt, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Hier wird diese Gerechtigkeit als Ehrenkleid dargestellt. Und es ist ein Ehrenkleid. Wir sind bekleidet mit Christi Gerechtigkeit und sind vor Gott gerecht, ohne Verdienst. Das schützt uns, genauso wie ein Brustpanzer, wenn wir auf diesem beharren, nicht unsere eigene Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit Christi ist, wo wir bestehen können vor Gott. Paulus drückt es auch ganz klar aus im Römerbrief. Er schreibt dort, jetzt ist aber außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf allen kommt, die glauben. Es heißt aber auch, dass wir unser Leben in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes bringen. Wir sollen leben als Kinder des Lichts und wir sollen prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Durch Gerechtigkeit in den Fragen unseres Alltagslebens schützen wir unser Herz vor schlechtem Gewissen. Wir schützen es aber auch vor einer Beschäftigung und vor einer ungesunden Beschäftigung mit unserem eigenen Versagen. Das wir doch eigentlich immer wieder irgendwo erleben. Ich genüge nicht, ich kann das nicht, ich kann mich nicht gebrauchen und so weiter und so fort. Wenn wir uns mit dem eigenen Versagen ständig beschäftigen, dann werden wir unzufrieden und wir werden angreifbar für ihn und wir kommen zu Fall. Wir müssen an dem festhalten, dass wir gerecht geworden sind in Jesus Christus. Wir leben in dieser Gerechtigkeit und nicht in unserer eigenen. Der dritte Teil, Vers 15. Und gestiefelt mit den Füßen zur Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Ein gutes Schuhwerk war für einen römischen Soldaten äußerst wichtig. Er musste oft lange Märsche laufen. Und er war oft auf Feindesboden unterwegs. Er kannte diesen Boden nicht. Da waren vielleicht Fallen versteckt. Und es wäre fatal, wenn er hier barfuß unterwegs gewesen wäre oder mit schlechtem Schuhwerk in unwegsamem Gelände, das wäre sehr, sehr schlecht gewesen. Was heißt das jetzt für uns, diese Schuhe der Bereitschaft für das Evangelium? Es heißt, dass wir Schuhe der Bereitschaft haben müssen, das Evangelium zu bezeugen. Wir müssen wissen, dass wir im Territorium von Satan unterwegs sind. Die Welt ist sein Gebiet, nicht unseres. Wir müssen dort vorrücken und wir bewegen uns auch auf Feindesboden. Wohlwissend, dass dort auch Fallen sein können. Römer 12, 2, ja, das ist jetzt das Falsche. Römer 12, 2 steht: Und passt euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Satan wirft Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Satan wirft uns viele Hürden in den Weg, damit die Verbreitung des Evangeliums verhindert wird. Er macht uns doch immer wieder aufmerksam auf unsere Menschenfurcht. Also mich auf alle Fälle. Und dann bleibe ich stumm. Es heißt auch gut vorbereitet sein in diesem geistigen Konflikt, dass wir standhaft bleiben können und dem Evangelium treu. Und ich muss zu meiner eigenen Schande gestehen, dass ich hier oft diese Schuhe nicht anhabe, dass ich hier oft irgendwie barfuß unterwegs bin und nicht bereit bin, das Evangelium zu zeugen, Zeugnis zu geben. Ich scheue mich dann einem Konflikt und gehe ihm lieber aus dem Weg. So soll es nicht sein. Wir sollen bereit sein, für unseren Glauben Zeugnis zu geben und für das Evangelium an Jesus Christus. Der vierte Rüstungsteil, Vers 16, vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Besonders das Langschild war eine wichtige Waffe für einen römischen Soldaten in der Verteidigung, in der Behauptung seiner Stellung. Der Soldat konnte sich hier ganz hinter dieses Schild ducken und sein ganzer Körper war dann geschützt vor den Pfeilen seiner Feinde. Sie konnten ihn dann nicht treffen. Was heißt das jetzt uns für uns im geistlichen Sinn? Das heißt, dass unser rettender, wahrer Glaube ein wahres Schutzschild ist für uns. Jeder andere Glaube, und es gibt wahrscheinlich viel Glauben in der Welt, man kann an alles Mögliche glauben, an Zeichen oder an Wunder, an Sternzeichen, an Horoskope, dass der Mond irgendetwas genau so bewirkt. Alle dieser Aberglaube, das sind eigentlich Löcher in diesem wahren Glaubensschild. Wir brauchen den rettenden Glauben. Und das ist der Schild für uns. Satan wird immer wieder versuchen, Zweifel zu sehen. Er wird immer wieder versuchen, unseren Glauben zu schwächen, unseren Glauben zu torpedieren, zunichte zu machen. Aber Jesus schenkt uns einen starken Glauben. Er ist ja der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Er hat einmal bei jedem von uns angefangen, dass wir überhaupt glauben können. Und er wird es auch zu Ende bringen. Satan versucht immer wieder zu schwächen, indem er die Zuverlässigkeit der Bibel in Frage stellt. Die Bibel ist ja schlussendlich das Fundament unseres Glaubens. Hier steht drinnen, an was wir glauben sollen. Gottes Wort ist die Grundlage unseres Glaubens. Denn wenn sich Gott nicht so offenbaren würde im Wort, wir würden ihn nicht kennen. Wir wüssten nichts von ihm. Die Bibel sagt uns, an was und an wen wir glauben sollen. Unser vertrauensvoller Glaube an Christus, dem Anfänger, das ist wieder das Falsche. So, jetzt stimmt es. Unser vertrauensvoller Glaube an Christus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, ist wie ein goldenes, starkes Schutzschild, wertvoll, solide und gewichtig. Uns kann uns niemand aus der Hand reißen, aus seiner Hand reißen. Glaube das und dein Glaube ist ein starkes Schutzschild in Anfechtungen. Psalm 91 heißt es zum Beispiel, seine, also Gottes Treue ist uns Schirm und Schutz. Ja, wer kann dann für uns gegen uns sein? Niemand. Wir stehen hinter diesem Schild und hinter diesem Schutz. Der fünfte Teil der Waffenrüstung, Vers 17, und nehmt den Helm des Heils. Ja, wir haben ihn schon gesehen, wie er ausschaut. Der Helm ist der Schutz für den Kopf des Soldaten. Er schützt seinen Denkapparat, seine Denkzentrale, wo er überlegen kann, entscheiden kann, planen kann. Eine Verletzung am Kopf, selbst wenn sie nicht tödlich ist, schaltet den ganzen Körper aus und macht den Soldaten wehrlos seinem Feind gegenüber. Was heißt es das für uns im geistigen Sinn? Für uns heißt es, dass wir des Heils sicher sein sollen. Die Errettung ist uns sicher. Denn es steht geschrieben, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Wer mit dem Heiligen Geist versiegelt ist, ist das Eigentum von Jesus Christus. Der gehört sich nicht mehr selber. Das ist wichtig, dass wir an diesem festhalten. Und wenn wir hier Zweifel bekommen, dass wir daran arbeiten, dass wir diese Sicherheit bekommen, dass wir sicher stehen können, dass wir diesen Helm des Heils aufhaben. Weil genau dort greift Satan an, in unserem Denkapparat. Dort nehmen wir seine Gedanken auf und dann spinnen sie wir weiter und fallen, wenn wir das glauben. Wenn wir also in so einem Konflikt stehen, dann dürfen wir wissen, dass der endgültige Sieg uns sicher ist. Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Haben wir diesen Helm des Heils nicht auf, dann kann uns der Widersacher diese Errettung zwar nicht nehmen, aber er kann uns die Sicherheit nehmen, die wir in Jesus Christus haben. Er sät dann Zweifel, ob wir uns überhaupt dieser Rettung sicher sein dürfen. Er sät dann Zweifel, dass es dann schon noch auf unsere Werke drankommt und ankommt. Er sät Zweifel, ja, habe ich Jesus wirklich lieb? Oder er sät Zweifel, stimmt das wirklich so, wie es in der Bibel steht? Und das alles beginnt mit unserem Denkapparat. Hier beginnen wir zu denken und da kreisen die Gedanken. Darum ist es sehr wichtig, dass wir diesen Helm des Heils aufhaben, der unser Denken und unsere Gesinnung schützt. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zu zerstören von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. 2. Korinther 10, 4-5. In unserem Kopf spielt sich also vieles ab. Man kann von sagen, es denkt sich oft alleine, von alleine. Und nicht alle Gedanken sind gut. Darum sollen wir die Gedanken gefangen nehmen im Gehorsam gegen Christus. Außerdem im 1. Thessalonicher 5, 8, da wird dieser Helm genannt der Helm der Hoffnung. Hoffnung heißt es nicht, nichts wissen, sondern unsere Hoffnung ist eine lebendige. Wir dürfen gewiss sein, dass das, was im Wort Gottes steht, stimmt. Und diese Hoffnung bedeutet einmal, bei Jesus zu sein. Wir dürfen uns durch listige Betrügereien diese Hoffnung nicht rauben lassen. Darum auch der Helm der Hoffnung, der Helm des Heils und auch der Helm der Hoffnung. Denn unser Ziel ist ganz klar definiert, einmal bei Jesus Christus zu sein, in seiner Herrlichkeit. Ich kann nun verstehen, dass vielleicht jüngere Geschwister nicht so gerne hier an das Ende denken. Da denkt man noch nicht an das Ende. Aber das Ende ist nicht schon ein Schreck. Das Ende, unser irdischer Schluss, unser irdisches Ende ist eigentlich der Anfang einer Herrlichkeit, in die wir kommen. Der Anfang ewiger Herrlichkeit. Und wenn man älter ist, denkt man vielleicht mehr daran. Wo ist das Ziel? Wohin gehe ich? Das sollte man eigentlich immer wieder sich in Erinnerung bringen. Unser Ziel ist nicht hier auf dieser Welt. Hier sind wir eigentlich nur Gäste, nicht mal Bürger. Wir haben nicht mal hier das Bürgerrecht, das wirkliche Bürgerrecht. Das ist im Himmel. Und das ist das Ziel, wo wir hinsteuern. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Der sechste Teil, Vers 18. Und das Schwert des Geistes, nehmt das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Dieses Schwert war eigentlich die einzige Angriffswaffe bei einem Soldaten, dieses Kurzschwert. Mit diesem Schwert konnte sich ein Soldat nicht nur verteidigen, sondern er konnte auch angreifen, sozusagen zurückschlagen. Was heißt das jetzt für uns im geistlichen Sinn? Für uns heißt es, dass auch wir ein geistliches, ein zweischneidiges, scharfes Schwert in unserem geistlichen Kampf in der Hand halten. Nämlich das lebendige Wort Gottes, unsere Bibel. Und wir haben hier ein großes Vorbild in Jesus. Ihr kennt die Versuchung, die Jesus erdulden musste in der Wüste. Der Teufel griff ihn dort listig an. Er nützte die Notlage, dass er Hunger und Durst hatte. Er nützte diesen Mangel aus. Was tat Jesus? Er schlug immer zurück mit dem Wort. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Er versuchte, Begierden zu wecken, doch bei Jesus ohne Erfolg. Und er konterte, es steht geschrieben. Ja, der Teufel versuchte selbst mit dem Wort Gottes und benutzt es, bringt es aus dem Zusammenhang, missbraucht es. Und auch dort hat Jesus gesagt, nein, es steht geschrieben. Jedes Mal schlug Jesus mit den Worten zurück, es steht geschrieben. Das ist der Hieb mit dem Schwert. Es steht geschrieben. Er stützte sich in seinem Erdenleben auf dieses geistige Schwert, um im geistlichen Kampf zu siegen. Da hatte der Teufel keine Chance. Er musste weichen. Da hat auch der Teufel keine Chance bei uns. Er muss weichen. Auch wir sind aufgefordert, in diesem Bibelabschnitt dieses Schwert zu gebrauchen. Es steht geschrieben. So können wir uns verteidigen vor diesen listigen Angriffen des Widersachers. Wir können standhaft bleiben. Wir können Angriffe besser überwinden und wir bleiben Sieger. Darum sehen wir auch, wie wichtig es ist, dieses Schwert des Geistes zu kennen. Dieses Wort Gottes, darin zu lesen, Zusammenhänge zu erkennen, damit uns zur rechten Zeit der rechte Bibelabschnitt oder der richtige Vers einfällt und wir können sehen, es steht geschrieben, so und so. Der Vers 18 an und für sich ist kein bestimmter Waffenrüstungsteil. Ich möchte ihn aber noch hineinnehmen, denn hier steht im Vers 18, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für die Heiligen. Jetzt redet Paulus nicht mehr von diesem Bild einer Waffenrüstung, jetzt redet er direkt vom Gebet im Geist, vom Wachen und von der Fürbitte für alle Glaubenskämpfer. Die Verbindung und die Abhängigkeit zum Herrn Jesus ist unerlässlich. Sonst stehen wir auf verlorenem Posten. Wir brauchen die Befähigung von oben, um diese Waffenrüstung mit ihr richtig umgehen zu können. Heute wie damals wird jeder Soldat an seinen Waffen trainiert. Er muss umgehen können mit denen. Was nützt ein Rüstungsteil oder in unserem Fall ein geistiges Rüstungsteil, wenn wir damit nicht umgehen können? Wir müssen trainiert werden von unserem Herrn Jesus Christus. Und so sind wir jede Sekunde von ihm abhängig. Er sagt ja selbst, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ein schlimmes Vergehen für einen Soldaten, das war auf alle Fälle das, wenn er auf seinem Posten einschläft. Das könnte für ihn tödlich sein oder zumindest für ihn und für seine Kameraden schlimme Folgen haben. Also der Aufruf, wachen zu sein für diesen Zweck. Im Gebet flehen im Geist und wachen. Das ist wichtig. Da werden wir auch aufgefordert, aufmerksam zu sein. Und auch für unsere Glaubensgeschwister zu beten. Fürbitte für alle Heiligen heißt es hier. Denn unsere Glaubensgeschwister, ob es hier ist oder irgendwo auf der Welt, sie stehen alle in demselben Konflikt, in demselben Kampf. Wir sind also aufgefordert, diese ganze Waffenrüstung anzusehen. Und ich möchte jetzt noch einmal die kurz zusammenfassen. Also diese Lenden umgürtet mit Wahrheit. Kann man dazu sagen, Jesus ist die Wahrheit. Darum können wir in Christus auch wahr sein. Die zweite Rüstungsteil, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Darum können wir auch gerecht sein in ihm. Drittens hieß es, die Füße gestiefelt zur Bereitschaft für das Evangelium. Jesus ist unsere Kraft, darum können wir für ihn Zeuge sein. Viertens, ergreift den Schild des Glaubens. Jesus ist unser Schutz und Schild, darum können wir in ihm sicher sein. Und fünftens, nehmt auch den Helm des Heils. Jesus ist unser Heil. Darum haben wir eine lebendige Hoffnung. Und sechstens, das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Jesus ist das Wort Gottes. Mit ihm sind wir bestens gerüstet. Kennen wir diese Waffenrüstung in unserem Alltagsleben, in der Praxis unseres Alltagslebens? Haben wir immer diese ganze Waffenrüstung angelegt, auch heute? Und wenn es so ist, dann ist uns der Sieg in Jesus Christus sicher. Amen.